Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Saravan.
Und ich bin Nadja.
Nadja, ich wollte dich mal was fragen. Wir beide waren ja schon mal in Startups unterwegs.
Oh, ne? Ja.
Bevor wir im Corporate gelandet sind, du dich selbstständig gemacht hast, etc. War ja noch eine lange Zeit, wo wir, glaube ich, die heiße Phase der Startups in Berlin noch kennengelernt haben.
Ja.
Mit den verrückten Partys. Mit irgendwelchen Finanzierungs...
Danach waren die Büros immer kaputt, kann ich
ja,
mir erinnern.
Ja, oder Laptops waren kaputt, weil da irgendein Bier rübergefallen ist und so weiter und so fort. Und dann haben wir die ganzen Finanzierungsrunden hinter uns gesehen, haben wir Investoren da kennengelernt, etc., etc. Und wir kennen das ja auch, dass es gewisse Exit-Strategien gibt bei Startups. Ne? So haben wir es ja damals kennengelernt. Ne? Die Leute bauen irgendwelche Firmen auf, die Marke beziehungsweise auch das Produkt ist immer hochwertiger, wird einfach ein bisschen mehr attraktiver und dann kommen die Leute um die Ecke und wollen auch größere Marken, die es dann aufkaufen, etc.
Ja,
so, und seit einiger Zeit haben wir ja auch mitbekommen, dadurch, dass wir in der Online-Handelsszene unterwegs sind, an einiger Zeit passiert das ja auch bei E-Commerce-Händlern. Ich glaube nicht, dass am Anfang, wenn man so an E-Commerce denkt, daran denkt, ich baue jetzt mir einen Online-Handel auf über Amazon FBA und verkaufe dann. So, also
das stimmt, aber es ist irgendwie so ein bisschen Mode geworden zwischenzeitlich. Es ist jetzt wieder ein bisschen weniger, aber es war mal ein großer Hype, ja. Das habe ich auch stark, nicht irritiert, aber verwundert. Also es war irgendwas Neues, ne?
Genau, also das erste Mal, wo ich auf irgendeiner Veranstaltung war und dann Leute kennengelernt habe, Razer Group und so weiter, und die dann auf einmal da erzählt haben, was sie da machen, dachte ich so, ach, das gibt es? Und warum wollen die Leute denn ihre Marke verkaufen, verstehe ich jetzt nicht. Ne? Also die, und das war eben, also obwohl es im Nachgang, ne, wenn man so überlegt, was man so in der Startup-Welt gelernt hat und gesehen hat und mitbekommen hat, klingt das alles sehr logisch natürlich, weil auch eine gewisse Skalierung irgendwo bei einem Normalsterblichen, glaube ich, an Grenzen trifft. Und ich glaube, sie dann gewisse Unterstützung brauchen, um weiter Wachstum zu schaffen und weiter sich zu entwickeln. Genau, und darüber reden wir heute, denn wir haben heute jemanden zu Gast, der sich in dieser Branche sehr gut auskennt. Ne? Also heute zu Gast ist Benno Sada von Unibrands. Unibrands unterstützt Online-HändlerInnen dabei, die perfekte Exit-Strategie zu finden. Sie kaufen Amazon FBA oder D2C-Marken auf und skalieren diese und entwickeln sie weiter. Sie sind weltweit tätig, aber welche Produkte sie dabei gut verkaufen, was man alles darüber wissen muss und wann man überhaupt für Unibrands attraktiv ist, darüber sprechen wir heute auf jeden Fall mit Benno. Daher erstmal, hallo Benno.
Hi Benno.
Hallo Sarah, hallo Nadja. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Man hat natürlich schon öfters einiges vom Podcast hier gehört und dann wirklich auch mal live dabei sein zu dürfen, ist natürlich spitze. Also vielen, vielen Dank für die Einladung.
Freut uns.
Schön, dass du da bist.
Ja, genau. Danke für deine Zeit. Wir haben dich ja auch vor kurzem persönlich kennenlernen können nochmal. Ne? Wir haben zusammen auf einer Veranstaltung. Da haben wir uns getroffen. Du konntest da auch uns mal wieder mehr Einblicke geben über Unibrands. Unsere Hörer und Hörerinnen, glaube ich, sind auch sehr interessiert, weil wir haben sehr, sehr viele Amazon FBA-Händler und Händlerinnen hier dabei in unserer Community. Und daher freuen wir uns auf jeden Fall, dass du dabei sein kannst, dass du dir Zeit genommen hast. Und vielleicht, also ich habe jetzt ein paar Sachen erzählt, aber vielleicht kannst du mal kurz aus deinen eigenen Worten erzählen, was ist Unibrands?
Ja, also sehr, sehr gerne. Das ist auch meine Hauptaufgabe hier bei Unibrands, nämlich die Marke, die Firma an Amazon-Verkäufern vorzustellen, die auch ranzubringen und einfach mal das Gespräch zu starten. Du hast eine coole Marke aufgebaut. Wie sieht das denn jetzt in den nächsten paar Jahren aus? Hast du auch mal einen Exit gedacht? Und würdest du den eventuell auch mit Unibrands in Betracht ziehen? Also Unibrands als Unternehmen, wie du es bereits erwähnt hast, ist ein strategischer Käufer von Amazon FBA-Marken. Also unser Fokus liegt hauptsächlich im Amazon-Ökosystem, nehmen aber jedoch hin und wieder dennoch einige DTC-Marken ins Portfolio auf. Sind jetzt seit 2020 am Markt aktiv, also noch ein sehr junges Unternehmen. Wie du es erwähnt hast, sind auch selber noch ein Startup eigentlich, wo wir schon sehr, sehr stark gewachsen sind, sitzen jetzt eben hier gerade in Berlin, das ist unser deutscher Standort, haben aber auch Locations in London, New York, Miami, Seattle, Hongkong und Shanghai. Also ein sehr globales Team mit über 150 Mitarbeitern, die eben in verschiedenen Vertikalen innerhalb der Firma tätig sind. Wir haben unser Investment-Team, die sich die Zahlen anschauen, die Geschäfte analysieren und die Evaluierungen rausgeben. Wir haben unser Supply-Chain-Team, das dafür sorgt, dass immer schön die Container auch von China am richtigen Ort ankommen und dass da auch nichts liegen bleibt. Da haben wir ja auch einiges an Horrorgeschichten bereits mitgemacht. Also das ist immer sehr wichtig, dass man auch ein starkes Supply-Chain-Team aufgebaut hat. Und natürlich das Wichtigste, unser Brand-Commercial-Team. Also die Jungs und Mädchen, die wirklich auch jeden Tag das operative Geschäft unserer Marken leiten, sich Tag und Nacht mit PPC-Kampagnen beschaffen, New Product Development und einfach kontinuierlich den Markt und die Performance unserer Brand im Markt im Auge behalten, um nach und nach den Umsatz zu steigern und uns wirklich zu einem Global Player im E-Commerce-Bereich zu befördern. Wir haben jetzt auch rund 2 Dutzend Marken im Portfolio, in 8 verschiedenen Vertikalen. Und da sind wir natürlich immer auf der Suche nach weiteren attraktiven Targets, sei es hier in Deutschland, aber auch in den Vereinigten Staaten, um die in der Unibrands-Familie willkommen zu heißen.
Das ist interessant, du sagst selber, ihr kauft nicht alle Marken auf. Also du hast ja schon erwähnt, 8 verschiedene Verticals sind das, glaube ich, oder waren es 8? Genau, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was sind diese Verticals und welche Marken oder welche Branchen oder welche Produkte sind denn die interessanten und warum eigentlich?
Ja, sehr, sehr gerne. Also wir sind da mit den 8 Vertikalen sehr breit aufgestellt. Ich kann natürlich jetzt kurz die 8 spezifischen Kategorien erwähnen. Wir hätten einmal Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, Home Care, Personal Care, Pet Care, Lifestyle Arts, Homes and Crafts, Garden and Outdoor, Sports and Fitness and Kitchen. Utilities. Aber das ist ja eigentlich relativ alles, was auf Amazon verkauft wird, fällt in eine dieser 8 Kategorien. Man kann es einfacher ausdrücken. Wir kaufen relativ alles, also eigentlich alles außer technologische Produkte, wo wir natürlich sehr viel R&D dahinter haben, wo man natürlich kontinuierlich neue, bessere Modelle auch an den Markt bringen muss. Und Fashion-Produkte. Ja, wir haben gemerkt, da sind sehr, sehr hohe Return-Rates. Also wir haben da wirklich auch schon Marken angeschaut, die hatten 40-50% Return-Rate auf den Produkten.
Ja. Krass.
Ja, das ist riesenhoch. Und man muss natürlich dann auch noch kontinuierlich neue Designs an den Markt bringen. Man sieht das ja auch bei Quick Fashion jetzt mit Shane und den ganzen chinesischen Firmen, die an den Markt gekommen sind. Ja, da muss einfach jede Woche fast ein neues Produkt im Katalog zu finden sein.
Ja, krass, interessant. Bevor wir weiterreden, du hast auch schon von irgendwelchen Horrorgeschichten erzählt. Natürlich wollen wir auch von denen was wissen.
Unbedingt.
Aber vielleicht einmal kurz zu dir. Was ist denn dein Background? Wie kam es dazu, dass du bei Unibrands gestartet bist? Dein Financial Background? Also wir haben uns schon kennengelernt. Ich kenne dein Knowledge Base, ne? Also der ist relativ breit gefächert, was komplette Finance-Thematiken, Topic angeht. Deswegen wäre das, glaube ich, auch interessant, wie du zu Unibrands kamst.
Ja, das war eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Also ich habe gerade mein Studium abgeschlossen in Amsterdam in Economics and Business Economics, also Volkswirtschaft und Berufswirtschaftslehre und war kurz davor, einen Vertrag mit Oracle zu unterschreiben und denen eben bei Marktaufbau in Deutschland zu unterstützen. Und 2 Tage vor Vertragsunterschrift kam da ein Angebot rein von einem Amazon-Aggregator. Ja, da kam bei mir erstmal die Frage auf, was ist denn ein Aggregator? Was ich habe den Begriff noch nie in meinem Leben gehört.
Ist das ein Alligator,
ist das was Gefährliches jetzt? Was ist hier los?
Kann der beißen?
Und dann ist natürlich direkt meine Neugier geweckt worden. Ich musste einfach mal auf ein Telefonat springen und herausfinden, was denn so ein Aggregator eigentlich macht. Und war dann direkt begeistert davon. Das war genau das Thema, das mich sehr interessiert hat. Nämlich einerseits M&A, Firmen kaufen, Marken im Portfolio aufnehmen. Und das Interessante dabei, wir sind ja sehr breit aufgestellt. Das heißt, ich lerne nicht nur über eine spezifische Industrie. Ich habe von Personal Care bis Nahrungsergänzungsmittel so viel an Wissen mitgenommen, dass das einfach sehr viel Mehrwert auch für mich persönlich geliefert hat, Teil des Aggregatorenmarktes zu werden.
Ja, mega. Also es ist einfach, ehrlich gesagt, auch Zufall gewesen letztendlich. Ne? Du warst eben kurz davor, zu Oracle zu gehen. Oracle sagt, glaube ich, jedem was. Aber dann trotzdem auch den Mut zu fassen, ehrlich gesagt. Also man, du hast ja selber gesagt, du weißt nicht, was ein Amazon-Aggregator war, ist, also damals jedenfalls. Und dann zu sagen trotzdem, okay, ich lege alles auf eine Karte, ich probiere, ziehe das jetzt durch und gehe mal zu denen. Interessant auf jeden Fall, weil ich meine, ihr seid ein junges Company, da geht man schon ein gewisses Risiko, glaube ich, ein, im Gegensatz zu einem gestandenen Unternehmen wie Oracle. Das auch so als Studienabsolvent Interessant auf jeden Fall. Und ist gelungen, meinst du, ja? Also war der richtige Schritt
also
für dich?
Also wir sitzen ja hier jetzt auf dem Podcast und sprechen über das Thema Aggregatoren. Ja. Also ich glaube, ich habe da einiges an Fachwissen aufgebaut und fühle mich jetzt auch hier in der Rolle sehr, sehr sicher und ja, geborgen. Kann sehr eben gut. coole sehr Gespräche schön. Führen und lerne jeden Tag neue Leute kennen.
Sehr schön. Nee, das Ding ist, habe ich ja gemerkt, wenn du darüber sprichst, auch du bist ja auch mit vollem Liebe und Herz dabei, also was das Thema angeht, ne? Du brennst ja dafür. Und jetzt kommt meine Frage. 2020, hast du gesagt, wurde dir gegründet, kurz bevor die Welt sich etwas verändert hat. Auch für Online-Händler und Händlerinnen. Wie war das jetzt einfach so mitten in der Covid-Phase, beziehungsweise bevor Covid so richtig begann, die Pandemie so richtig begann? Wie war das eigentlich? Was hat sich dabei verändert? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie ihr damit umgegangen seid als Aggregator.
Sehr gerne. Also es war ja wirklich vor Covid noch nicht der Boom in der Aggregatorenindustrie, den wir nach Covid verzeichnen konnten. Es gab seit 2015, 16 mit Phrasio die ersten Spieler am Markt, die ein Potenzial in dieser Marktkategorie entdeckt haben und eben auch mit dem Konzept daran gegangen sind, dass sie ein Unilever oder ein Procter & Gamble im E-Commerce-Bereich aufbauen möchten. Es gibt Plattformfirmen, die sehr viel im Retail unterwegs sind, aber es gibt noch keine erfolgreiche Plattformfirma, die sich exklusiv auf den Onlinehandel fokussiert und konzentriert. Und das Konzept hat dann langsam Fuß gefasst. Da kamen dann einige andere schlauen Leute auch ins Spiel rein und dachten sich, ey, das ist ein cooles Konzept. Das könnte ja mal funktionieren. Und dann hat man so 2019, 20 gesehen, dass langsam immer mehr Aggregatoren auch angefangen haben, Marken zu erwerben. Ja, und das hat man natürlich dann auch bei den Valuierungen verzeichnet. Die sind ganz, ganz langsam nach oben gekrochen. Ja, und dann kam natürlich die Bombe Covid, die dann den ganzen Markt nochmal um einiges umgedreht hat.
Was war der Unterschied? Also hast du was gemerkt, wie das eben, also klar, du hast bestimmt auch ein bisschen Knowledge erfahren, wie es vor der Unibrands-Zeit bei Aggregatoren abging. Was war der Change, der dann eben entstanden ist durch Covid oder jetzt sage ich mal Post-Covid oder Post-Pandemie? Wie ist das jetzt? Also gab es da signifikante Unterschiede, die man bemerkt hat in eurer Welt?
Ja, also natürlich einerseits haben wir gesehen, dass die Valuierungen extrem gestiegen sind. Man hatte einfach nicht mehr die 2020, 2019 Zeiten, wo man als Käufer den Marktpreis diktieren konnte. Da war das auch für viele Amazon FBA-Verkäufer noch eine komplette Neuheit. Die bekommen auf einmal eine E-Mail von Seller X oder BBG. Die wussten gar nicht mal, dass sie ihre Marke verkaufen konnten. Ja, und dann, wenn man ein Angebot kommt, auch wenn es jetzt relativ niedrig klingt, wie 2-3x des Profites, war das dann natürlich für sehr viele auch attraktiv. Was dann aber post-Covid passiert ist, es sind sehr viele neue Spieler in den Markt eingetreten. Wir hatten auch eine sehr interessante Zeit in der E-Commerce-Szene mit den Retail-Locations, die geschlossen waren. Leute sind einfach mehr auf Amazon gegangen, hatten ja auch keine andere Option eigentlich, als auf Amazon zu kaufen. Und dann ist es natürlich auch bei den Aggregatoren richtig losgegangen. Ja, es waren historisch niedrige Zinsen. Jeder hat sehr leicht Finanzierung bekommen. Ja, und dann war natürlich auch in der Frage, was macht man jetzt während der Covid-Pandemie? An die ganzen normalen Märkte, wo man sonst investiert hätte, waren geschlossen oder waren am Declinen. Ja, und dann kam diese neue Industrie, diese neue Nische der Aggregatoren auf, die noch sehr jung war, die auch noch sehr viel Potenzial bot, genau in der richtigen Zeit. Und dann ist es losgegangen.
Du hast aber schon erwähnt, also das 2x, 3x, ne, je nachdem vom Profit. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder Aggregator so seine eigenen Kennzeichen, Kennziffer hat und gewisse Aspekte berücksichtigt, wann so ein Amazon FBA-Brand oder ein D2C-Brand attraktiv ist. Ja? Und vielleicht kannst du das mal nennen. Das könnte, glaube ich, interessant sein für die Hörer, Hörerinnen. Worauf achtet ihr, bevor ihr in ein Gespräch geht, beziehungsweise inwieweit kann ein Amazon FBA-Händler, Händlerin attraktiv für euch werden, wenn bestimmte Aspekte oder bestimmte Punkte für euch dann relevant sind?
Genau, ich würde das in zwei Lager aufteilen. Wir haben einmal die finanzielle Seite des Geschäftes und wir haben einmal die kommerzielle Seite. Und ich würde auch mit der finanziellen anfangen, denn wenn die finanziellen Rahmenbedingungen nicht gegeben sind, dann brauchen wir uns auch die kommerzielle Seite des Geschäftes nicht anzuschauen, weil wir sowieso nicht in der Lage sein werden, einen erfolgreichen Investment Case für unser Investmentkomitee aufzubauen. Und von den finanziellen Kennzahlen her ist natürlich die wichtigste Zahl der Jahresumsatz, also der Nettojahresumsatz. Wir möchten Unternehmen kaufen, die mindestens 2 bis 3 Millionen Euro Nettojahresumsatz auf Amazon FBA erwirtschaftet haben. Der Grund dahinter, das ist einfach extrem komplex, ein Unternehmen zu akquirieren und zu integrieren. Aber die Komplexität nimmt nicht unbedingt mit der Umsatzgröße zu. Das heißt, ob wir jetzt ein 500.000 Euro Asset übernehmen oder eine 1 Million Euro Asset, die Due Diligence, die unser Team durchführen muss, bleibt die gleiche. Ja? Die kommerziellen Analysen, die wir durchführen müssen, bleiben auch dieselben. Das heißt, man kann sich einfach merken, größer ist immer besser. Ja? Auch für Amazon FBA Marken. Und neben dem Umsatz ist natürlich auch die Marge eins der wichtigsten Themen, dass natürlich das Geld, das am Ende auch in unserer Firma idealerweise bleibt oder bleiben sollte. Deshalb schauen wir auch immer stark auf die Profitmarge, und zwar die Nettomarge. Und da sehen wir es immer sehr gerne, wenn Marken im 20% Plus-Bereich stehen. Was natürlich jetzt auch für sehr viele vielleicht ein bisschen Schockfaktor ist, dass sie nicht in dem Bereich im Augenblick sich befinden. Ja, wir haben das jetzt auch öfters im Markt gesehen. Es wird immer schwieriger, seine Marge zu halten. Aber wenn man wirklich einen erfolgreichen Exit hinlegen möchte, sollte man sich schon in dem Bereich auch bewegen. Und natürlich noch das eines der anderen wichtigsten Themen ist das Wachstumsmomentum. Seid ihr im Augenblick noch am Wachsen? Wie sehen eure Zahlen im Vergleich zum Vorjahr aus? Seid ihr Monat um Monat im Vergleich zum Vorjahr konstant mit positiven Wachstumsraten auch unterwegs? Das ist natürlich uns immer das Wichtigste, denn aus den letzten paar Monaten ziehen wir unsere Wachstumsprognose für die Zukunft. Und basierend auf der Zukunft geben wir auch die Evaluierung raus. Das heißt, wenn ihr verkaufen möchtet, seid euch sicher, dass ihr zumindest in den letzten 3 Monaten jedes Monat konstant positiv, idealerweise auch im zweistelligen Bereich, Prozentbereich gewachsen seid.
Interessant, auf jeden Fall. Wenn man auf eure Website geht, steht dann auch immer da bezüglich die Integration eurer Amazon FBA-Marke auf unserem E-Commerce-Plattform. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen?
Also die E-Commerce-Plattform, das magische Wort, das immer sehr, sehr auch verdeckt und nicht leicht zu erklären ist. Aber wenn man sich das vorstellt, das ist eigentlich ja der Grund dahinter, warum Agaturen existieren. Der Gedanke besteht, wenn wir uns eine Plattform aufbauen, die alles in-house macht, was man in-house machen kann, von Supply Chain bis PPC-Management bis Design, dann können wir das cross-functional, also cross-funktionell auf verschiedenen Marken auch anwenden und haben dadurch den Vorteil, dass wir uns sehr, sehr viel Geld sparen, weil wir natürlich die Projekte oder Angestellten von einer Marke auch für die andere Marke anwenden können. Und das die Geschichte hinter Unibrands ist ja, wir bauen eine Plattformfirma auf, mit der wir eine Marke, die 1-2 Millionen Euro Jahresumsatz generiert, übernehmen und können die aufgrund dieser Effizienz in unserer Plattform Unternehmen innerhalb kürzester Zeit auch auf 5-10 Millionen Euro hochskalieren. Ja. Das ist einfach nur möglich, weil wir die richtigen Systeme aufgebaut haben, weil wir auch die richtigen Leute an Bord geholt haben, die mit den Systemen arbeiten können und dadurch die Marken nachhaltig aufbauen.
Das ist interessant. Also meine Frage wäre trotzdem, weil die hatte ich, glaube ich, dir schon mal gestellt. Ihr sprecht immer von Amazon FBA-Händlern und Händlerinnen, aber es gibt ja auch die Amazon FBA-Händler und Händlerinnen, die nicht nur auf Amazon, sondern Omnichannel unterwegs sind, ne? Und jetzt vielleicht auch noch einen Shopify-Shop haben, vielleicht auch ein bisschen, kann auch stationär sein, wer weiß, ne? Ihre Produkte verkaufen. Was ist mit denen? Sind sie trotzdem auch attraktiv? Sie machen ihre Millionen Umsätze auf Amazon FBA, haben trotzdem aber noch andere Channels, die sie als Vertriebskanäle nutzen. Sind die trotzdem auch interessant? Können die interessant sein oder ist es ein No-Go für euch, wenn sie zum Beispiel irgendwie außerhalb des Systems Amazon was verkaufen?
Wir sehen es natürlich immer auch sehr gerne, wenn eine Firma mehrere Vertriebskanäle hat. Man muss einfach anmerken, dass unser Fokus auf Amazon FBA liegt und wir da den meisten Mehrwert einem Unternehmen bieten können. Das heißt, wir übernehmen natürlich auch Marken, die jetzt über Shopify verkaufen, vielleicht auch auf Kaufland und in einigen stationären Läden auch verkaufen. Aber sehen da halt nicht so ein großes Wachstumspotenzial. Zumindest nicht, dass wir den Firmen bieten können oder den Marken, weil unsere Expertise im Amazon FBA-Bereich liegt. Es ist jetzt aber auch bei uns ein Thema, Omnichannel-Strategie. Wir haben jetzt gerade erst vor kurzem die Nachrichten bekommen, dass TikTok ja jetzt auch den USA, deren TikTok-Shop gelauncht hat. Mhm. Und TikTok Made Me Buy It, also dieser Hashtag, der hat ja Milliarden von Impressionen. Und das
ja. Innerhalb von Tagen, also das ist ja Tage.
Das ist krass. Und das ist natürlich für uns auch sehr interessant, wenn man sieht, dass da so ein Hashtag ein paar Milliarden Aufrufe innerhalb von Tagen generiert hat. und das auch noch eine E-Commerce-Website ist und wir ein E-Commerce-Unternehmen sind, dann muss man sich natürlich auch die Gedanken machen, inwiefern dieser Kanal für uns in der Zukunft relevant oder interessant wird.
Ja. Ja, TikTok, das ist eine, können wir, glaube ich, einen eigenen Podcast machen drüber, wie TikTok sich entwickelt, ne, was die da sich aufbauen. Logistik, Shop, Marktplatz, das wird noch eine Riesennummer. Aber dafür ist der deutsche Markt noch zu klein, die testen es woanders und dann kommen sie. Ne, das wird schon interessant. So, kannst du denn aus dem Nähkästchen plaudern, was ihr jetzt letztendlich in der nächsten Zeit vielleicht noch weiterentwickelt, was, woran ihr gerade seid, also wohin sich Unibreads entwickelt, hier ganz besonders in Deutschland, ne? Was spricht dafür, dass man, wenn jetzt mehrere Aggregatoren bei einem anrufen, sich mal lieber mit euch auseinanderzusetzen?
Also einerseits kann man tagtäglich mit mir sprechen. Sehr viele kleiner Scherz. Also sehr gut.
Sehr gut. Wichtiges Argument.
Ja, ihr könnt auch gerne mal bei uns in Berlin vorbeischauen. Also bei Unibrands, wir sind wirklich eine Familie. Das muss man anmerken. Wir sind eine eng gestrickte Familie hier bei Unibrands. Wir verstehen uns super. Wir sind ein junges Team, wir sind ein globales Team und man arbeitet einfach auch gerne zusammen. Wir haben die Möglichkeit, remote zu arbeiten. Ich bin jeden Tag im Büro, ja, auch wenn kein anderer hier ist. Ab und zu freitags kommt das vor. Ich setze dann auch gerne hier im Unibrands Büro. Man fühlt sich einfach wohl. Und das möchten wir auch den Verkäufern weitergeben. Wir wissen, das ist eine große Entscheidung, seine eigene Marke zu verkaufen, die man auch seit Jahren aufgebaut hat. Das ist, ich meine, die meisten sind ja 25, 26 Jahre alt. Das ist deren erstes Kind, für viele auch.
Ja. Wollte gerade sagen, das ist Baby, ne? Was man da so... groß gemacht
man
hat.
Möchte natürlich auch, dass es dem Baby gut geht. Ja, auch wenn man das Baby vielleicht abgibt, möchte man das dennoch der richtigen Person abgeben. Das heißt natürlich, der Kauf- oder Verkaufspreis ist ein wichtiges Argument. Das nehme ich euch auch nicht weg. Das ist sehr, sehr wichtig. Ihr solltet euch auf jeden Fall auch sicher sein, dass ihr euren Verkaufswert maximieren könnt. Aber schaut euch auch an, mit wem ihr zusammenarbeitet. Ihr möchtet ja auch sagen können, dass eure Marke in 5 bis 10 Jahren noch am Markt aktiv ist und vielleicht jetzt sogar hier im Rewe steht. Das ist ja auch für euch als Verkäufer oder als Amazon-Gründer ein super Gefühl. Und da bieten wir Flexibilität an. Und zwar wissen wir, dass nicht alle Amazon-Verkäufer gleich sind und nicht alle auch die gleichen Interessen haben. Wenn ihr sagt, wir möchten nach dem Verkauf jetzt erstmal ein halbes Jahr auf Bali surfen lernen, sehr gerne, kann man auch machen. Aber es gibt bei Unibrands auch immer einen Platz für Gründer. Wir möchten ein starkes Team aufbauen und wir haben auch noch einiges, das wir euch mitgeben können. Also wir lernen sicher auch einiges von eurer Seite, vor allem über eure spezifische Marke. Aber als Team Unibrands haben wir, glaube ich, auch noch 1, 2 Tricks, die wir euch als Unternehmer mitgeben können und sehen natürlich immer sehr gerne, wenn auch Gründer unserem Team beitreten. Und natürlich nebenbei sind wir ein starker Spielermarkt. Das heißt, man kann sich auch sicher sein, dass wenn ich jetzt mit Unibrands zusammenarbeite, ich meine Multiples erreiche und ich natürlich auch sehen werde, dass meine Marke erfolgreich am Markt sich weiter positioniert.
Interessant. Sehr gut. Jetzt mal zu deinen Horrorgeschichten, ne? Das sind doch die ganz spannenden Geschichten, ne? Darüber sollten wir mal reden. Was ist so mal schiefgegangen? Also, wo du jetzt lachen kannst, vielleicht in dem Moment nicht lachen konntest, kann ja auch sein.
Also es ist ja auch nichts wirklich Schlimmes passiert, aber ihr kennt das ja auch selber als Amazon FBA-Unternehmer. Man hat einfach immer wieder auch Probleme, die aufkommen. Jetzt während Covid zum Beispiel ein großes Thema war natürlich Supply Chain, Versorgungsketten. Man hatte mit sehr vielen Out-of-Stock-Problemen zu kämpfen. Auf einmal ist der Containerpreis auf 18.000 hochgeschossen und jetzt muss man auch noch 2 Monate länger warten, bis der angekommen ist. Ja, mehr Geldausgaben, schlechtere Cashflow-Zyklus und natürlich auch Out-of-Stock-Probleme, die das Ranking beeinflussen und die natürlich auch uns als Aggregatoren Probleme bereiten, wenn wir nicht konstant Ware auch bei Amazon FBA gelagert haben. Und das war natürlich für unser Supply Chain Team letztes Jahr eine große Challenge. Es war sehr unvorhersehbar, jetzt Prime Day, Black Friday Weekend, aber auch Q4 mit dem Weihnachtsgeschäft. Und da die richtige Menge an Ware zu bestellen, hat es auch einige Probleme gegeben. Ein Container ist verloren gegangen bei Amazon Global Logistics. Der wurde dann erstmal 2 Monate gar nicht gefunden und keiner wusste, wo der stand.
Oh nein. Man fragt sich jetzt, wie so ein großer Container
einfach weg sein
kann. Aber okay.
Ist ja nicht so, David Copperfield kommt vorbei und dann verschwindet ein Container. Ja, also das.
Ich, Ich glaube, wenn wir auch mal auf dem Containerplatz stehen würden, dann könnte man auch verstehen, wie das verloren geht. Also die sind ja gigantisch, diese Logistikzentren. Und ja, leider nicht alle Container mit einem Peilsender ausgestattet. Aber das war natürlich auch ein bisschen Krise. Wir waren kurz vor Weihnachtsgeschäften, ein ganzer Container hat gefehlt mit zigtausend Einheiten. Und da muss man natürlich auch ein bisschen kreativ werden. Man hebt den Preis ein bisschen an, schaut, dass man einfach das Sales-Volumen ein bisschen runterschaltet, um die Out-of-Stock-Probleme zu vermeiden.
Wir haben ja gelernt, ne, wenn man irgendwann bei Amazon sogar Out-of-Stock wird, kann es sein, dass man natürlich diese bekannte E-Mail von Amazon bekommt und dann erstmal gesperrt ist und dann bei Amazon erstmal nicht wieder verkaufen kann. Und das ist ja dann das Schlimmste, was jedem einem Amazon FBA-Händler passieren kann. Das ist einfach das Schlimmste. Und erstmal da wieder rauszukommen, das ist auch erstmal nicht so einfach. Ne? Also das guter Tipp von dir, Benno, auf jeden Fall, was das angeht, dass man da entgegenwirkt, prophylaktisch, ja, damit dass das erstmal gar nicht so weit kommt, dass man out of stock ist.
Und vielleicht noch eine Horrorgeschichte, die jetzt auch ein bisschen relevanter ist für Amazon-Verkäufer, die gerne einen Exit vornehmen möchten. Und das sagen wir auch den Verkäufern immer. Ihr müsst konstant an der Firma arbeiten und am Unternehmen. Auch wenn ihr jetzt sicher seid, dass ihr verkaufen möchtet über die nächsten 2 bis 3 Monate, ist das genau der Zeitpunkt, wo man 150% seiner Energie ins Unternehmen investieren muss. Ja. Wir waren 2 Wochen, 3 Wochen in der Due Diligence mit einer amerikanischen Firma und dann ist uns erst aufgefallen, dass er nicht genug Warenbestand hat, um das Weihnachtsgeschäft zu versorgen. Das heißt, hätten wir jetzt die Marke erworben, dann wären wir 2, 3 Wochen nach Verkaufsabschluss out of stock gegangen. Genau. Und das muss halt einen als Verkäufer auch im Kopf bleiben. Ja, man muss das Unternehmen so übergeben, dass es auch direkt problemlos
ganz normal weiterläuft.
Ja. Und das ist natürlich etwas, was auch in der Hand der Verkäufer liegt, wenn man die Due Diligence-Prüfung startet. Ihr habt da auch eine gewisse Verantwortung, die ihr tragen müsst, um den Prozess erfolgreich und ohne Probleme abschließen zu können.
Das ist ein guter Tipp, ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass dann viele denken, oder wie so in so einer Starre sind, ne? Jetzt ist ja bald gar nicht mehr mein Unternehmen und was soll ich jetzt noch machen? Darf ich überhaupt noch? Oder völlig aus dem Kopf gestrichen oder so? Das ist ein guter Tipp.
Träumt schon von was Neuem, ne? Und
ist schon auf Bali auf Surfen, genau.
Bali, genau. Er ist schon Gedanken auf Bali, ja.
Ja, paar Sekunden zu früh, dann vielleicht.
Wir wissen ja, was du mit Due Diligence meinst. Ne? Vielleicht, also muss jetzt nicht ganz in die Tiefe gehen, aber vielleicht kannst du so in grob paar Stichpunkten erklären, was passiert bei einer Due Diligence, was wird da auseinandergenommen, damit letztendlich also die Attraktivität beziehungsweise der Käufer überhaupt sagt, ja, okay, es ist fein, make the deal.
Das Thema Due Diligence ist bei uns natürlich immer sehr interessant und da gebe ich auch gerne 1, 2 kurze Geschichten dazu. Und es ist einfach ein interessantes Thema bei uns, weil das natürlich bedeutet, dass wir kurz davor sind, eine neue Marke in der Familie willkommen zu heißen. Das heißt, unser ganzes Team ist in Erregung, ist angespannt, freut sich auch schon auf die neue Herausforderung und es laufen konstant Gespräche mit den ganzen Abteilungen in der Firma, um das Asset so reibungslos wie möglich zu integrieren. Und da kann man natürlich auch einiges an Fehler vermeiden während der Due Diligence-Prüfung. Und vielleicht das Interessanteste, wie du angesprochen hast, was ist das überhaupt, die Due Diligence-Prüfung? Wir fragen euch bereits vor dem LOI, also vor dem Letter of Intent, das wir euch abgeben, bevor wir in die Due Diligence-Prüfung starten, einiges an Daten an. Das sind dann die Amazon Reports, die Marketing Reports, Transaction Reports und die ganzen Kennzahlen, die wir benötigen, um ein Angebot abzugeben. Dann starten wir die Due Diligence Prüfung. Das bedeutet, wir schauen uns die Zahlen nochmal im Detail an. Ja, wir fragen alles an, was es im Unternehmen gibt von den Assets. Wir brauchen jede Bestellung, jeden Receipt. Wir müssen wissen, wo viel Ware, wann, wo, wie gelagert ist, ankommen wird, sich befindet. Wir müssen einfach das gesamte Unternehmen verstehen. Und da ist es extrem wichtig, dass ihr als Verkäufer eure Zahlen bereits aufgearbeitet habt. Das heißt, redet mit eurem Steuerberater. Redet mit Finex oder Felix 1. Sagt denen, hey, ich bin jetzt kurz davor, einen Exit in Betracht zu ziehen. Könnt ihr mir bitte mal die Zahlen herrichten? Weil genau die müssen wir uns ja anschauen. Wir müssen uns ja sicher sein, dass die Zahlen, die wir benutzt haben, um Angebot abzugeben, auch der Realität widersprechen. Und da kommt es natürlich auch immer mal vor, dass einige unschöne Sachen aufkommen, die der Verkäufer sich auch gedacht hat, hey, vielleicht erzähle ich das jetzt mal lieber nicht, damit meine Evaluierung höher ist und hoffe, dass da keiner draufkommt. Ne? Und genau das ist unsere Aufgabe. Wir müssen uns sicher sein, dass wir nichts übersehen haben. Und das ist eigentlich so die Hauptaufgabe der Due Diligence Prüfung. Nach der Prüfung müssen wir uns sicher sein, dass wenn wir euch jetzt auch den Geldbetrag überweisen und den Kaufvertrag unterschreiben, wir keine Bedenken mehr haben, die Marke im Portfolio aufzunehmen.
Ja, ist am Ende auch schon eine Art Beziehung, die man eingeht, ne? Also wenn man jetzt nicht auch nach Bali fliegt, aber jetzt
man
zum Beispiel
muss schon die Hosen runterlassen, würde ich
genau,
sagen.
Genau,
ne?
Und Vertrauen ist schon der Kernpunkt, ne? Vertrauen, um dann natürlich auch danach, wenn der Verkauf vonstatten gegangen ist und dann als Gründer oder Gründerin mit Unibrands gemeinsam noch weitermacht, ja, und dort vielleicht unterstützend wirkt, weil am Ende, ehrlich gesagt, wenn man sich so eine Marke aufgebaut hat in einer bestimmten Kategorie, dann ist das so viel in dem Kopf drin, was natürlich bei Unibrands vielleicht jetzt nicht alles sein kann. Ne? Also das muss erstmal alles raus und abgegeben werden, beziehungsweise irgendwie abgelagert werden, damit man letztendlich da genauso weitermachen kann und der Endkunde, hart gesagt, davon gar nichts mitbekommt. Das ist ja das Thema. Ich meine, ich glaube, gute Aggregatoren und auch gute Einkäufe und Weiterentwicklungen, der Endkäufer, der Endkonsument oder Konsumentin, die bekommt das ja gar nicht mit. Ne? Die kaufen ganz normal weiter das Produkt ein und im Hintergrund passiert aber da was.
Das Einzige, was sich verändert, ist die Legal Entity, also der Firmeninhaber auf der Seller Central Seite.
Ja, das wäre noch eine Frage gewesen, ne? Also es gibt ja bestimmt auch Kapitalgesellschaften, ne, bei Amazon FBA-Händlern, die vielleicht holt ihr euch nur die Marke oder geht auch manchmal die Gesellschaft über zu Unibrands, aber anscheinend ja
also
nicht.
Also ich würde da auch jetzt einen kleinen Tipp an viele Verkäufer geben, ja. Man freut sich natürlich immer über einen Share-Deal. Das ist von steuerrechtlichen Gründen einfacher, es ist angenehmer, man behält auch mehr Geld in der Tasche. Und es ist nicht unmöglich, einen Share-Deal zu bekommen und den auch durchzuziehen. Es ist aber extrem schwierig, ja. Das heißt, man muss einfach davon ausgehen, dass das ein Asset-Deal wird. Außer ihr seid der Diamant im Amazon FBA-Geschäft. Da könnt nämlich ihr uns die Vorschriften diktieren, genau die Spielregeln auch vorsagen. Diktieren. Wir wollen ja unbedingt euch. Ja? Und da kann man natürlich auch ein bisschen mit uns auch spielen, was die Dealstruktur angeht. Aber prinzipiell arbeiten wir mit Asset-Deals.
Okay. Gibt es eine Möglichkeit, also wie kann man an dich herantreten, wenn ich meine, du machst du selber proaktiv, gehst du ja an Amazon FBA-Händler und Händlerin ran. Vielleicht kommt man auf den einen oder anderen, auf die eine oder andere nicht und die würden sich jetzt gerne bei dir melden. Wie können sie das machen?
Also ihr könnt natürlich jederzeit auf die www.unibrands.com Website kurz reinschauen. Wir haben da auch ein Kontaktformular und wenn das jetzt aus Deutschland kommt, dann landet dann direkt bei mir in der Inbox und ich rufe euch spätestens eine Stunde später mit einem netten Anruf zurück. Ansonsten auch gerne an die benno@unibrands.com. Ich freue mich jederzeit über ein Gespräch. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt ums Thema Exit geht oder nicht um einen Exit in naher Zukunft. Ich freue mich immer, mit Amazon FBA-Händlern und Gründern in Verbindung zu treten und einfach mal ein Gespräch zu führen. Wie sieht's aus? Was habt ihr für Probleme? Und wie können wir euch weiterhelfen?
Sehr schön. Benno, danke erstmal für deine Zeit auf jeden Fall. Es war interessant.
Spannendes Thema.
Ich habe immer wieder, also wir haben jetzt so oft geredet und jedes Mal lerne ich mehr dazu. Ja, das ist schon mal gut. Ja, also ich auf jeden Fall nehme was mit. Danke für deine Zeit, danke für die Insights, danke für auch die Sachen, die du geteilt hast, hier ganz offen und ehrlich. Und super, so einen Einblick mal zu bekommen hinter die Kulissen von einem Aggregator. Zu guter Letzt würde ich dich einfach mal bitten, vielleicht noch mal so abschließende Worte, Tipps an unsere Hörer und Hörerinnen, die du vielleicht mal kurz loswerden möchtest.
Ich würde auf jeden Fall sehr, sehr stark empfehlen, nicht zu schnell Pan-EU zu expandieren. Denn das ist einer der größten Fehler, den wir sehen von der Käuferperspektive, dass Amazon FBA-Gründer zu früh andere Märkte aufnehmen und dadurch halt einfach das Potenzial im deutschen Markt verlieren. Wenn man jetzt nicht in Deutschland auf 1, 2, 3 Millionen Euro Jahresumsatz steht, dann ist da einfach noch extrem viel Potenzial im deutschen Markt, das man ausschöpfen sollte. Warum unnötig Komplexität ins Unternehmen holen, die ganzen Listings übersetzen, PPC-Kampagnen im Amazon Frankreich zu schalten, wenn man sich auf den größten Amazon-Markt in Europa konzentrieren könnte? Und das ist Deutschland. Wir haben auch von vielen gehört, dass die Expansion in die USA einfacher und erfolgreicher war als PanEU. Ja, es ist einiges an Arbeitsaufwand, aber wenn man das erfolgreich macht, da hat man halt 3-4 Mal den Jahresumsatz von Deutschland und nicht wie PanEU, wo man vielleicht nochmal 30-40% des deutschen Umsatzes ins Unternehmen hinzuholen kann. Das würde ich euch auf jeden Fall ans Herzen legen. Wenn expandieren, schaut euch die USA an. Sehr kompetitiv, aber wenn ihr es schafft, sehr, sehr, sehr attraktiv.
Das haben wir schon öfter gehört, Nadja, ne? Aber ja. Das haben wir schon öfter mit den USA.
Das haben tatsächlich auch Feinex-Mandanten, höre ich das jetzt immer wieder, wenn ich mit Kanzleien spreche, dass das ein Thema ist, USA. Aber dass man möglichst oder dass man nicht zu früh PanEU starten sollte, das fand ich jetzt sehr spannend tatsächlich, weil ich glaube, das passiert. Also, dass viele zu schnell in Europa expandieren.
Der Tipp war super, dass du gemerkt hast, wenn du eine bestimmte Millionenumsatzhöhe in Deutschland noch nicht erreicht hast, solltest du noch nicht weitergehen, weil erstmal hol raus, was geht aus deutschem Markt. Du hast recht, Deutschland ist in Europa der attraktivste und größte Amazon-Markt, ist einfach so, ne? Und da ist super viel Potenzial und dann kannst du immer noch weitergehen und schauen wir mal, wie es ankommt, ne? Vielleicht ist es ja auch ein Trend. Wir kriegen es ja auch bei den Kanzleien mit, dass sich da was verändert. Es gibt immer mehr Sachen, worüber man sich belesen kann. Ne? Amazon FBA-Händler oder Amazon-Händler generell sind, glaube ich, sehr autodidaktisch veranlagt und bilden sich ja da selber fort. Ich meine, es wird dir ja nicht irgendwo gelehrt, wie du das machst. Daher bin ich mal gespannt, wie sich das da weiterentwickelt und wie PanEU als USA sich entwickelt, ganz besonders der USA-Markt. Wir haben jetzt schon einige kennengelernt, die in USA Fuß gefasst haben, auch sehr erfolgreich Fuß gefasst haben. Ist ein Riesenmarkt und gehört, glaube ich, auch ein Stückchen Mut dazu, ja, also das zu machen. Aber das ist ja dieser Entrepreneurial Spirit, wie man so schön sagt. Ja, Unternehmertum für die anderen. Danke für deine letzten Worte. Ja, mega, mega spannend. Und wir bleiben natürlich im Austausch und hören uns vielleicht mal wieder, wie sich dann Unibrands weiterentwickelt hat und was dann noch weiter passiert ist. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, liebe Hörer und Hörerinnen, ich hoffe, es war spannend für euch. Ihr habt was mitnehmen können. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne an uns wenden. Ihr könnt euch an Benno wenden, benno@unibrands.com. Ansonsten hoffen wir, dass ihr was mitnehmen konntet und wir hören uns wieder in 2 Wochen, weil jetzt ist die Sommerpause wieder vorbei. Wir sind back und ihr werdet uns jetzt wieder hören. Und abonniert uns auf eurem Favorite-Kanal und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis dann.
Tschüss.